schon und heute schon wieder so ein Thema vom Haushalten. Ja, ich möchte es mal tun, weil das Thema heute viel umfassender ist als nur Geld. Und ich lese uns aus einem Kapitel, aus dem Evangelium Lukas Kapitel 16. Und das ganze Kapitel hat irgendwie mit Geld, mit Besitz, mit Umgang damit zu tun. Und es ist erstaunlich, wie oft Jesus und wie viel Jesus dazu gesagt hat. Und heute haben wir eine etwas schwierigere Passage, aber ich denke, wir arbeiten uns da rein. Und ich möchte es zuerst lesen aus Lukas 16, Vers 1 bis 13. Jesus sprach zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Das griechische Wort für Verwalter, das hier im Neuen Testament steht, einen Oikonomos, einen Ökonom, einen Haushalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm: Was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht mein Verwalter sein. Da sprach der Verwalter bei sich selbst: Was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Da steht im Urtext auch wieder, meine Ökonomie, also meine Haushalterschaft nimmt er mir weg. Graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt, von meiner Haushalterschaft abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und sprach zu dem ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach: 100 Fass Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Danach sprach er zu dem zweiten: Du aber, wie viel bist du schuldig? Der sprach: 100 Sack Weizen. Er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, das sagt jetzt Jesus, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon. Nur Jesus verwendet dieses Wort in der ganzen Bibel, sonst niemand. Was bedeutet das eigentlich? Es kommt eigentlich nur an drei Stellen der Bibel vor. Vom Griechischen her und vom Aramäischen Mammona, oder wie es da steht, man muss das von rechts nach links lesen, das sind die Buchstaben für Amen. Also Mammona ist das, worauf du dich verlassen kannst. So denkt man. Besitz braucht man. Es hängt also zusammen, worauf du dich im Letzten verlassen kannst. Und Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ihr müsst euch entscheiden, auf eins von beiden kann man sich nur verlassen. Das ist gewisslich wahr. Im jüdischen Schrifttum, nach der alttestamentlichen Zeit, da wird es meistens verwendet, Mammon, also als Jesus lebte, war es Unrecht, mäßig erworbener Besitz. Ursprünglich war es aber ganz wertefrei gemeint. Geld einfach als Zahlungsmittel. Das ist ja schon sehr früh aufgekommen. Schon in der Römerzeit und davor gab es eben Münzen und entsprechendes. Erst bei Jesus bekommt es die Bedeutung von Abgott. Und selbst in der weltlichen Literatur weiß jeder, was Mammon ist, oder? Das ist interessant. In unserer Kultur ist es bekannt, durch Jesus. Das Zweite, ach ja, die biblischen Vorkommen, wo es vorkommt, hier diese drei Bibelstellen und eine Parallele im Zusammenhang mit der Bergpredigt und eben in Lukas 16 dieses, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das zweite Wort, das hier so oft und so dicht vorkommt, wie an sonst keiner Stelle im Neuen Testament, ist dieses Thema von der Haushalterschaft. Das kommt 7-mal vor in dem Text. Ich hatte es gerade so leicht grün unterlegt. Dabei gibt es Haushalter von Ägypten bis Mesopotamien. Das war nichts Ungewöhnliches zu damaliger Zeit. Auch damals schon, wie heute auch, gibt es eben immer Superreiche und viele Arme. Und man braucht zum Verwalten dieses Besitzes natürlich zuverlässige Menschen, Haushalter. Und dabei ist es sehr unterschiedlich. Die können eingesetzt sein, um nur die Güter zu verwalten oder das Geld zu verwalten. Die können aber auch eingesetzt sein, um mit dem ganzen Personal umzugehen. Das beinhaltet dieses Haushalterschaft auch. Also ein Verwalter konnte auch zuständig sein für die Großfamilie mit Knechten und Mägden und alles, was da dazugehörte. Und es war eine große Verantwortung. Von solch einem Verwalter, von solch einem Haushalter handelt unser Text, dieses Beispiel, das Jesus erzählt. Im Neuen Testament kommt dieses Wort für Verwalter oder für Haushalter, da steckt das Wort Haus drin, Oikos ist das Haus. Und Nomos ist das Gesetz. Also was in diesem Haus gelten soll, das ist die Haushalterschaft. Ja? Und das bestimmt der Herr. Und er kann ihn über viel oder über wenig setzen. Jesus spricht öfter davon, wie gesagt, in unserem Abschnitt kommt es am häufigsten vor. Und Paulus sagt etwas sehr Wichtiges. Und ich komme gleich nochmal drauf in 1. Korinther 4, 1 bis 2. Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über die Geheimnisse Gottes. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Der Paulus ist von Gott für Haushalterschaft eingesetzt worden, in Gottes Haushalt. Paulus war ja entrückt bis zum dritten Himmel. Paulus hatte viele Einblicke in die Geheimnisse Gottes. Gott hat ihm unheimlich viel anvertraut, dem Paulus in seinem Leben. Er war so ein Haushalter. Und er sollte Rechenschaft abgeben. Am Ende seines Lebens musste er Rechenschaft ablegen, ob er den Auftrag erfüllt hat oder nicht. Und er sagt dann am Ende seines Lebens, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der barmherzige Richter, geben wird. Paulus spricht davon, so ist mir doch das Amt gegeben, auch da steht wieder, so ist mir doch der Haushalt aufgegeben. Ich soll ein treuer Haushalter sein von dem, was Gott mir anvertraut hat. Ein Bischof soll untadelig sein als ein Haushalter Gottes. Auch da kommt es wieder so vor. Und schließlich im Petrusbrief, und dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter Gottes. Die persönliche Entdeckung, die ich im Zusammenhang bei der Vorbereitung gemacht habe, ist ein Hinweis aus 4. Mose 12, Vers 7. Da heißt es schon im Alten Testament, da haben sich nämlich Miriam und Aaron, das sind die Geschwister von Mose, die haben sich aufgespielt, haben gesagt, der Mose, warum soll denn der nur Leiter sein? Wir sind doch schließlich seine Geschwister und wir doch auch und so. Dann sagt Gott, aber so steht es nicht mit meinem Knecht Mose. Ihm ist mein ganzes Haus anvertraut. Ihm, dem Mose, ist mehr anvertraut. Das ganze Haus Gottes. Das bedeutet, Gott hat Mose mehr anvertraut als seinen Geschwistern Aaron und Miriam und den sonstigen Propheten zur damaligen Zeit. Und wenige Verse zuvor heißt über diesen Mose, aber Mose war ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf Erden. Und das scheint mir ein Schlüssel zu sein. Wer demütig ist, dem vertraut Gott ganz viel an. So, das war jetzt der Vorspann, die Erklärungen. Und jetzt schauen wir uns diese Geschichte ein bisschen näher an. Da ist ein Verwalter, der verschleudert, wirklich der zerstreut und verschwendet den Besitz seines Herrn. Übrigens, da wird das gleiche Wort verwendet wie beim verlorenen Sohn, der das Gut seines Vaters verprasst hat, verschleudert, verschwendet. Man munkelt, da geht es nicht mit rechten Dingen zu. Der Verwalter ist eingesetzt und der Besitz von dem Herrn wird immer weniger. Übrigens wird bis zu diesem Punkt nicht gesagt, dass er sich selber was genommen hat von dem Besitz. Dass er sich selber bereichert hat, steht überhaupt nicht da. Bis dahin ist er gar nicht ein ungerechter Verwalter. Er macht nur nicht die Verwaltung ordentlich. Aber ungerecht in dem Sinn, dass er sich in seine Tasche wirtschaftet, steht nichts im Text. Fest steht nur, dass dieser Verwalter so mit dem Besitz seines Herrn umgeht, dass nicht sorgfältig gewirtschaftet wird und dass der Besitz rasant abnimmt. Und fest steht, dass er eines Tages Rechenschaft geben muss, und zwar sehr bald, und dass er abgesetzt werden wird. Und jetzt macht er etwas, da stockt einem gestandenen Gemeinschaftschristen der Atem, und darum ist die Geschichte ja so anstößig schon damals. Immer an solchen Geschichten, da gibt es besonders viele Randbemerkungen und Erklärungen und Textvarianten, das ist interessant in der Bibel zu sehen. Da taten sich schon immer Menschen schwer mit solchen Dingen, ja. Weil es nicht in unser Schema passt, in unser Denken. Und da muss man sich Gedanken machen. Kurzerhand wird eigenmächtig die Schuld der Schuldner kräftig reduziert. Von 100 Eimer Öl auf 50, von 100 Sack Weizen auf 80. Das geht doch nicht, schreit da das christliche Gewissen auf. Das kann man doch nicht einfach machen. Da wird doch sein Herr jetzt wirklich richtig geprellt und der Besitz geht nochmal runter, wenn die Schulden reduziert werden. Und jetzt kommt das Ärgerliche an dieser Geschichte. Der Herr lobte diesen ungerechten Verwalter. Wer ist nun der Herr? Es könnte dieser Besitzer sein oder es kann Jesus sein. Ich tendiere zum Zweiten, denn da kommt noch die Begründung. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn, und jetzt macht er eine Unterscheidung, die Kinder dieser Welt, die verhaftet sind in dieser Welt, die Gott nicht kennen, sagt Jesus, die sind klüger als die Kinder des Lichts. Das ist eine harte Aussage. Und leider trifft die immer wieder zu. Ich habe so oft erlebt, dass die Reichen, die Christen, die Kinder des Lichts, nicht ihr Erbe geregelt haben. Das machen Weltmenschen oft besser. Ist schlimm. Ist aber so. Es war aber vor 2000 Jahren schon so. Und darum ist Haushalten so etwas elementar Wichtiges. Das sagt uns dieser Text. Manche Menschen, Kinder dieser Zeit, sind ausgesprochen clever. Wenn wir auch nur halb so einfallsreich wären, würden viele Dinge im Reich Gottes viel besser gehen. Glaubt ihr das? Die Bedenkenträger haben bei uns in den Gemeinden oft das Sagen. Nicht die, die was wagen, die sich einsetzen und was voranbringen wollen. Die waren immer ausgebremst. Jesus ermutigt uns, Außergewöhnliches zu wagen, nicht krumme Wege zu gehen. Das sagt er an keiner Stelle. Er lobt nicht die krummen Wege des Verwalters, sondern das kluge Verhalten. Was ist denn daran klug? Nun, der weiß, dass es einen Schlussstrich geben wird. Er weiß, dass er Rechenschaft geben wird, muss. Und sofort reagiert er. Sofort handelt er logisch. Nach seiner Logik. Und das ist wichtig, dass wir sofort handeln. Auch unser Leben wird mal einen Schlussstrich haben und wir wissen nicht, wie schwer der ist. Früher war das viel einfacher, aber heute kannst du nicht mehr nach Nürnberg gehen. Du weißt nie, ob nicht ein Psychopath oder ein islamischer Terrorist gezielt in eine Fußgängermenge reinfährt. Das gab es früher nicht so. Heute muss man damit, ja, ich möchte nicht sagen rechnen, aber es kann dir zustoßen. Und dann stehst du plötzlich vor Gott. Es war immer so, dass man plötzlich vor Gott stehen könnte. Aber heute noch viel mehr. Mit den Unfällen und Möglichkeiten, die es gibt. Und dieser Verwalter, der reagiert sofort. Klug lebst du, wenn du mit einem Schlussstrich rechnest und danach handelst. Das macht nun dieser Mensch. Ich möchte drei Dinge noch anhand dieses Textes uns mitgeben, was wir davon lernen können. Das erste, klug lebst du, wenn du mit einem Schlussstrich rechnest und danach handelst. Dieser Verwalter reagiert, wie gesagt, blitzschnell. Er nimmt sein Schicksal rechtzeitig in seine Hände. Er weiß, er muss Rechenschaft ablegen. Und er bereitet sich sofort darauf vor. Viele verweigern sich das Todsichere, nämlich den Tod rechtzeitig einzukalkulieren und die entsprechenden Vorbereitungen zu treffen. Und deswegen frage ich dich, wie gehst du mit dem dir von Gott anvertrauten Amt, mit deinem Dienst, den du hast, um? Wie gehst du mit dem dir von Gott anvertrauten Besitz und mit deiner Zeit und mit den dir anvertrauten Menschen um? Du musst ja eines Tages Rechenschaft geben und es kann, wie gerade beschrieben, ganz schnell geschehen. Und dann stehst du vor Gott und er fragt dich, wie bist du mit diesen Dingen umgegangen? Mit der Zeit, mit deinen Gaben, mit deinem Besitz und mit deinen Mitmenschen. Gott rechnet uns als zurechnungsfähig an. Er spricht uns an. Im Psalm 50 heißt es, Gott, der Herr, der Mächtige, redet und ruft der Welt zu, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Auch heute wieder, die Gottesdienste in Japan, wo die Sonne aufging, also wenn man so die Erddrehung und den Tagesbeginn anschaut, ja, ständig ruft der Menschen, pausenlos finden Gottesdienste heute statt. Rund um die Uhr, morgen wieder, übermorgen. Und Gott ruft auf vielfältige Weise, Plakate, Kirchtürme, alles, was da so steht und was einen Hinweis auf Gott gibt. Und Gott versucht, sich verständlich zu machen. Jeder Sonnenaufgang, jedes Zwitschern der Vögel, frühmorgens, die Gott loben, ja, so wie es die Psalmen sagen. Und Gott wartet auf Antwort von uns Menschen. Und das bedeutet Verantwortung übernehmen. Dass wir ihm antworten. Er hat uns Zeit, Geld, Besitz, Gesundheit, Gaben anvertraut und wir sollen Haushalterschaft üben. Und da steckt nicht nur Ernst drin, sondern auch ein ganz großer Trost. Was ein Mensch ausgefressen hat, das kommt ans Tageslicht, hundertprozentig. Es bleibt nichts verborgen, auch nichts ungestraft. Darunter leiden wir ja manchmal, als die DDR abgewickelt wurde. Die Großen wurden laufen gelassen und die kleinen Fische haben sie eingekerkert und bestraft. Da leiden wir doch manchmal. Ist doch unverständlich. kommt alles noch zur Sprache. Hundertprozentig. Es wird nichts übersehen, nichts. Das ist tröstlich. Aber auch unser kleineres Versagen vielleicht wird nicht totgeschwiegen. Es kommt zur Sprache und niemand, wirklich niemand, kommt durch im letzten Gericht ohne einen Fürsprecher und ohne ein Sühneopfer. Entweder du erkennst im Glauben an, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist, oder du richtest dein Leben nach ihm aus. Wir können nicht Gott dienen und dem Mammon. Oder du musst selber für dein Leben gerade stehen. Aber das ist auch klar, du wirst eine Ewigkeit lang damit nicht fertig mit dem Abzahlen. Merk dir, klug lebst du, wenn du mit einem Schlussstrich rechnest und danach handelst. Übrigens in Vers 3, da heißt es ganz ähnlich wie beim verlorenen Sohn, er sprach bei sich selbst. Das heißt, dieser Verwalter fasste einen festen Entschluss, einen inneren, klaren Entschluss, der durch eine äußerliche Handlung und eine zielgerichtete Entscheidung nach außen hin deutlich wird. So ist jede Glaubensentscheidung. Die Glaubensentscheidung wird tief drinnen im Herzen getroffen, sie wird aber immer öffentlich sichtbar. Gibt's nicht anders. Der Verwalter schiebt seine Angelegenheit nicht auf die lange Bank. Die Lage ist ernst, aber nicht aussichtslos. Er handelt sofort und konsequent. Und das sollen wir vom Verwalter lernen. Das ist das Erste, was Jesus gesagt hat. Und er sagt, schreibt uns das ins Stammbuch. Die Kinder dieser Welt handeln oft logischer als die Kinder des Lichts bei dem, was sie erkannt haben. Zweite, was Jesus hier deutlich macht, klug lebst du, wenn du mit dem ungerechten Mammon treu umgehst. Es steht übrigens zweimal da, dieses Wort vom ungerechten Mammon. Warum ist Geld ungerecht? Geld ist doch neutral. Es hängt damit zusammen, wenn wir nicht Herr unseres Geldes sind und darüber herrschen, dann wird das Geld unser Herr. Und Geld hat immer eine ungerechte Dynamik. Wer von euch kennt das Spiel Monopoly? Uralt, ne? Ihr kennt es. Wenn du viele Straßen und Häuser hast, dann kriegst du ab irgendeinem Zeitpunkt immer mehr. Und wenn du wenig hast, dann geht es dir ganz schnell an den Kragen. Die Spirale geht immer schneller. Das ist die Dynamik des Geldes. Das ist Kapitalismus pur. Und sowohl der viel Geld hat, der wird bald von diesem Geldgedanken bestimmt und alles dreht sich darum, wie kann ich das Geld vermehren und noch mehr Profit machen und sicher anlegen und das Geld sichern und noch mehr kriegen. Und umgekehrt, wenn du kein Geld hast, dann dreht sich auch ganz schnell alles ums Geld. Woher kann ich heute das nötige Geld bekommen? Wie könnte ich zu Geld kommen? Wie kann ich den großen Coup machen? Was würde ich mit einem plötzlichen Erbe machen? Jesus wusste, in dieser Welt dreht sich immer alles um dieses Geld. Und deswegen sagt er, entweder du dienst Gott, dann wirst du Herr über dein Geld. Oder du bist in diesem System dieser Welt, dann wirst du davon beherrscht. Jesus sagt, und die Sorge der Welt und der betrügerische Reichtum, da haben wir es wieder, es ist ein Trugschluss drin, immer wieder in dem Geld. Wenn ich erstmal Geld, wenn ich erstmal ein Haus, wenn ich erstmal. Und wir wissen genau aus Lebenserfahrung, der Mensch wird nicht satt, wenn er nicht reich wird in Gott. In 1. Timotheus 6 heißt Geldgier, wörtlich die Liebe zum Geld, ist eine Wurzel allen Übels. Deswegen sind einige vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viele Schmerzen. Jesus sagt so, wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Für mich ein Vers mit großer Verheißung. Das heißt nämlich im Umkehrschluss, lerne mit dem ungerechten Geld richtig umzugehen, treu zu verwalten, dann vertraut dir Gott das wahre Gut an. Wer in Gelddingen ehrlich ist, dem kann Gott auch die wichtigeren Dinge anvertrauen. Das wahre Gut sind die geistlichen Reichtümer des Gottesreichs, an denen die Jünger teilhaben dürfen. Gott vertraut ihnen vielleicht Menschen in der Seelsorge an, die dann Befreiung und Hilfe erfahren. Gott vertraut einer Gemeinde geistlich Neugeborene an, bin ich mir sicher. Ihr Lieben, ich habe schon in manchen unserer Mitgliederstunden hier und woanders manchmal innerlich furchtbar gelitten, wenn es um Geldfragen ging. Ich bin wirklich kein Draufgänger. Ich liebe Sicherheit. Ich gehe nur ein überschaubares Risiko ein, habe ich übrigens von Bill Hybels gelernt. Auf Vers 11 ist es für mich herausfordernd. Wer mit dem ungerechten Mammon treu umgeht, dem vertraut Gott die wahren Güter an, das wahre Gut. Und dann setzt er noch eins drauf. Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Der Umgang mit fremdem Geld und fremdem Gut ist immer ein Gradmesser über die Qualität der Verwalterschaft, der Haushalterschaft. Ich habe Menschen in Gemeinden kennengelernt, die treffen als in der Gemeindeleitung schnell Entscheidungen übers Geld, beteiligen sich aber selber gar nicht. Ich habe mal einen Kassier erlebt in einer Gemeinschaft, der ist dann abgesetzt worden, nicht wegen dem, wegen anderer Dinge. Der hat immer um Geld gebettelt, hat nie selber einen Dauerauftrag oder irgendwas gehabt. Also wo man sehen konnte, dass er was gibt. Hat mich erschüttert. Ich habe manchmal festgestellt, die nichts geben, hat man schon manchmal in unserer Buchhaltung gemerkt, die führen am schnellsten die großzügigsten Entscheidungen. Und der Umgang mit fremden, anvertrauten Gut, mit geliehenen Sachen, ob ich es wieder zurückgebe, ob ich es gut behandle, ob ich es so behandle, als ob es mein kostbares Besitz wäre, ist entscheidend. Und jetzt können wir denken, naja, mit fremdem Gut. Ich möchte euch einen Vers lesen aus Psalm 24, wo deutlich wird, dass wir alle vom fremdem Gut leben. Da heißt es in dem Adventspsalm, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Erde gehört Gott und was auf dieser Erde ist, gehört Gott. Auch wenn in der Besitzurkunde du drin stehst, Hauseigentum, Grundstücksnummer und so. Die Erde und alles, was da drauf ist, gehört Gott. Wir sind nur Verwalter. Wir sind nur Haushalter. Und wie wir damit umgehen, mit unserem Grundstück, und mit dieser uns anvertrauten Welt und mit allem, was wir haben und sind. Das ist Haushalterschaft. Um dieses Thema geht es. Und wer damit treu umgeht, dem vertraut Gott seinen Haushalt an. Das ist toll, dass Gott uns so viel zutraut. Und schließlich das Dritte. Klug lebst du, wenn du dich für Gott entscheidest. Jesus, unser Herr, sagt hier unmissverständlich, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das sind zwei unterschiedliche Herren. Gott und Mammon schließen sich gegenseitig aus. Die Liebe zum Geld und das Fixiertsein darauf bringen Menschen vom Glauben ab, wie ich gerade schon gesagt habe. Und die Pfiffigkeit und Klugheit kommt in der Bibel immer wieder mal, blitzt sie so auf. Zum Beispiel Moses Eltern haben ihren Sohn so eine Art Mini-Arche gebaut, so im Puppenstubenformat, ja. Und der kleine Mose wird da reingelegt und er wird nicht umgebracht, der überlebt. Die vier Helfer, die kratzen das Dach auf und lassen seilen den Gelähmten buchstäblich ab vor die Füße Jesu hin. Der verfolgte und bedrängte Paulus wurde im Korb die Mauer hinuntergelassen. Ja. Die haben klug gehandelt, um das zu erreichen, was ihnen aufgetragen war. Außergewöhnliche Situationen brauchen außergewöhnliche Maßnahmen. Jakob Vetter, der Begründer der deutschen Zeltmission, der lernte in englischen Zirkuszelten die Möglichkeit der Zeltmission kennen und brachte sie nach Deutschland. Die Gräfin de la Tour sieht die Not der elternlosen Kinder und gründet Anstalten bei Villach für verwaiste Kinder und andere Krankenhäuser. Weil unsere Lebenszeit begrenzt ist, drum lasst uns die Zeit auskaufen und die Chancen nutzen. Pack das an, was dein Herr getan haben will. Du, und damit meine ich jeden von euch und mich, du kannst mehr ändern und wagen, als du denkst. An deinem Arbeitsplatz, in deiner Verwandtschaft und in deiner Nachbarschaft. Als Christen dürfen wir uns nicht einfach treiben lassen. Jesus scheut sich nicht, sondern er ruft uns auf zu dieser Entscheidung. Und er ruft uns auf, Gott an erste Stelle zu setzen. Nicht zurückhalten, sondern zuerst. Wir beraten im Moment ein paar junge Paare vor ihrer Hochzeit und da ist Geld eins der Themen. Und wir kriegen oft mit, in Ehen und auch in Einzelleben und sonst wo, spielt Geld immer eine Rolle. Und wir sagen manchmal, spart, wo ihr könnt. Ist wichtig. Nur bei einem Punkt sage ich nie spart, sondern da sage ich, setzt an die erste Stelle. Überweist als erstes eure Gabe für das Reich Gottes. Am ersten des Monats. Denn das ist Gott an erste Stelle setzen. Als erstes am Tag sprich mit Gott. Als erstes in der Woche geh in den Gottesdienst, egal was kommt. Als erstes im Monat gib den Zehnten oder was, den Betrag, den du dir vornimmst. Als erstes im Jahr frag danach, was hat Gott vor? Willst du so weitermachen wie bisher oder will Gott was anderes? Und als erstes im Leben trachte nach dem Reich Gottes. Und das ist so ein großes Ziel, als erstes, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Aber das fängt an mit jedem Tag. Was steht an erster Stelle? Und mit jeder Woche, was steht an erster Stelle? Und mit jedem Monat, was ist mir als erstes wichtig? Und mit jedem Jahr, was ist als erstes wichtig? Und dann wird die logische Folge sein, dass an erster Stelle das Reich Gottes kommt. Ich möchte schließen mit einem Gedicht von Kraska. Wolfgang Kraska, Verwandtschaft? Echt? Ich weiß gar nicht, wo ich das her habe. Ist alt. Das möchte ich lesen. Es gibt einen Punkt, da hilft Reden nicht weiter. Da wird man durch Fragen gescheiter. Da weiß man, im Grunde ist alles gesagt. Ich selbst bin jetzt dran. Ich selbst bin gefragt. Es gibt einen Punkt, da schenkt Gott dir die Klarheit. Da weißt du genau, was du hörst, ist die Wahrheit. Da trübt jedes weitere Grübeln den Blick. Da ruft jedes Zögern den Nebel zurück. Es gibt einen Punkt, da geht eins nur von beiden. Da muss man sich für oder gegen entscheiden. Da ist das Vertagen stillschweigend ein Nein. Und die Chance zum Ja kann für immer verloren sein.